Ich möchte euch alle recht herzlich grüßen mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist unsere Freude ganz besonders heute an diesem Tag, an dem wir an dieses großartige Geschehen zurückdenken. Wir wollen nun ein Wort hören aus dem Lukas-Evangelium zunächst einmal und dann aus dem Johannes-Evangelium, Lukas Kapitel 24, die Verse 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und Johannes Kapitel 20, die Verse 19 und 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Wenn wir uns die Osterberichte anschauen, dann fällt uns auf, dass der Herr Jesus Christus sich ausschließlich um seine Jünger und seine Jüngerinnen gekümmert hat, nachdem er auferstanden war von den Toten. Er kümmerte sich also nicht um einen Kaiphas, um einen Pilatus oder ging in die Öffentlichkeit, um sich als der Auferstandene zu zeigen, sondern er geht hin zu seinen Jüngern. Er kümmert sich um seine Jünger. Das ist auffallend und zwar ausschließlich. Und da bringt er ihnen alles als der Auferstandene, alles, was sie brauchen, um wieder aufgerichtet zu werden. Denken daran, wie traurig sie waren über den Verlust ihres Meisters, wie furchtsam sie waren, wie zerrissen sie waren im Innersten ihrer Seele. Und da bringt ihnen nun der Herr Jesus als der Auferstandene all das, was sie brauchen, um wieder zuversichtlich und gewiss zu werden, getrost in die Zukunft hineinzuschauen. Er tut das, ich möchte drei Dinge herausgreifen aus dem Ostergeschehen. Er tut das, indem er ihnen die Schrift öffnet. Er tut es, indem er ihnen den Frieden bringt und auch die Freude an seiner Gegenwart. Der Abschnitt, den ich uns aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen habe, beschäftigt sich mit den Emmaus-Jüngern. Ihnen ist der Herr unterwegs auf dem Wege nach Emmaus, von Jerusalem nach Emmaus, begegnet. Und sie schütten ihm, dem Fremden, ihr Herz aus. Sie haben ihn also nicht erkannt, den Auferstandenen, als ihren Herrn und Heiland. Und dann sagt der Herr Jesus ihnen eben diese Worte: Ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also die tiefe Ursache ihrer Traurigkeit lag offenbar darin, dass sie die Schrift nicht kannten. Das war ihr eigentliches Problem. Wir lesen Ähnliches im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 9. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Im Grunde genommen ist das immer wieder auch die tiefe Wurzel all unserer Probleme, die wir so mit uns herumschleppen. Dass wir die Schrift nicht kennen. Der Herr Jesus sagt einmal zu den Sadduzäern, die ja die Auferstehung von den Toten grundsätzlich leugneten: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ihr kennt die Schrift nicht und ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Ihr irrt euch, wenn ihr behauptet, es gäbe keine Auferstehung von den Toten. Sie kannten die Schrift nicht, das ist das. Es ist unendlich traurig und verhängnisvoll, dass die sogenannte Bibelkritik auch inzwischen in evangelikalen Kreisen Einzug gefunden hat, ja, man möchte beinahe sagen, salonfähig geworden ist. Man geht dazu über, die Person des Herrn Jesus und das geschriebene Gotteswort, also die Heilige Schrift, die Bibel, gegeneinander auszuspielen. Indem man sagt, die Bibel dürfe nicht denselben Stellenwert haben wie Christus. Was sollen wir mit einer solchen Aussage anfangen? Nun, wir können davon ausgehen, dass in der Vollendung noch einmal mehr offenbar wird, der Herrlichkeit, als das, was wir jetzt in der Bibel haben. Das, was wir jetzt in der Bibel haben, reicht vollkommen für dieses Leben. Darüber hinaus mag es in der Herrlichkeit noch ganz andere Offenbarungen geben. Davon können wir jetzt im Augenblick nichts sagen. Aber die Schrift, so wie wir sie vor uns haben, ist identisch mit der Person unseres Herrn Jesus. Da dürfen wir keinen Keil dazwischen treiben. Sondern der Herr Jesus und sein Wort, das geschriebene Gotteswort, das wir hier vor uns haben in der Bibel, bilden eine wunderbare, unzertrennliche Einheit. Das auseinanderzureißen, das gegeneinander auszuspielen, ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Man sagt, man dürfe aus dem Evangelium keine Buchreligion machen. Was auch der Hintergrund dieser Aussage sein mag, es ist sicherlich wahr, das Evangelium ist keine Religion. Es ist keine Religion. Es ist Offenbarung Gottes im Unterschied zu jeder Religion in dieser Welt. Es ist keine Religion. Aber das andere ist eben auch wahr, dass wir Menschen eines Buches sind, nämlich der Bibel, in dem Gott seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Was wir in der Bibel haben, vor uns haben, das reicht aus zu unserer Seligkeit. Woher wissen wir, dass es einen Schöpfer gibt, der durch sein Wort diese Welt geschaffen hat? Woher wissen wir das? Das wissen wir aus der Bibel. Woher wissen wir, dass der Herr Jesus uns erlöst hat mit seinem Blut am Kreuz auf Golgatha, wie wir es vorhin auch schon im Gebet gehört haben? Woher wissen wir das? Das wissen wir aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift. Es hat uns Gott nicht irgendwie geoffenbart, sondern das lesen wir hier in der Bibel, im geschriebenen Gotteswort. Woher wissen wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Weil es die Bibel uns bezeugt. Das ist doch das Entscheidende, dass wir das, was wir über Jesus wissen, über seine Person wissen, hier in der Bibel vor uns haben. Also es ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit, sehr verhängnisvoll auch für die Entwicklung in der Gemeinde Jesu, wenn wir die Person Jesu Christi und die Heilige Schrift hier auseinander dividieren. Beides gehört unzertrennlich zusammen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nun sagt er, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg. Er ist die Wahrheit. Aber wo finden wir diese Wahrheit? In der Heiligen Schrift, im geschriebenen Gotteswort. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Das Bleiben in ihm, von dem Jesus an anderer Stelle spricht, bleibet in mir. Und das Bleiben im geschriebenen Gotteswort, das kann man nicht auseinanderdividieren, das gehört unbedingt zusammen. Also da wollen wir uns nicht verunsichern lassen. Um den Herrn Jesus kennenzulernen, braucht man die Bibel. Ich möchte euch noch einmal erinnern an diesen sehr feinen Ausspruch von Johannes Seitz, der gesagt hat, ich finde meinen Heiland nirgendwo schöner als in meiner Bibel. Wo soll ich ihn auch sonst suchen? Wo soll ich ihn finden, wenn nicht in meiner Bibel? Da lerne ich ihn kennen, da weiß ich, wer er ist, was er für mich getan hat, wie herrlich er ist, wie schön er ist, welche eine Gnade er hat für Sünder. Also, wir wollen bleiben dabei, dass der Herr Jesus sich in der Heiligen Schrift, in der Bibel, geoffenbart hat, in der Bibel, die ohne Fehler ist. Das ist nämlich der eigentliche Punkt, worum es geht, ja. Dass man behauptet, inzwischen auch in evangelikalen Kreisen, die Bibel sei nicht fehlerlos. Die Bibel ist irrtumslos. So wie Gott sie von den Ursprachen her eingegeben hat, seinen Propheten und Aposteln, ist sie ohne Fehler. Und darin finden wir nun die herrlichen Tatsachen des Heils in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Und damit wir das verstehen, brauchen wir auch die rechte Auslegung, wir brauchen das rechte Verständnis. Und das bringt der auferstandene Herr den Jüngern, hier speziell den Emmaus-Jüngern, aber auch den anderen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das muss eine herrliche Bibelstunde gewesen sein. Da ist sicherlich niemand eingeschlafen, hier von den beiden Jüngern. Sondern da waren sie hellwach und sie sagen dann später, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete, brannte nicht unser Herz. Ihre Herzen wurden bewegt, als der Herr Jesus ihnen das Wort des Alten Testamentes im Blick auf seine Person auslegte. Nämlich musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und da ging er das ganze Alte Testament mit ihnen durch und bewies ihnen aus der Heiligen Schrift, dass der Messias erst einmal leiden müsse, um dann zu seiner Herrlichkeit einzugehen. Erst das Kreuz, dann die Krone. Das bewies er ihnen aus dem Alten Testament. Das ist es, was wir brauchen, die rechte Auslegung des Wortes Gottes. Und die kann uns nur der Heilige Geist durch den auferstandenen Herrn zuteil werden lassen. Wir können noch so oft unsere Bibel aufschlagen und können doch blind bleiben für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Denken wir an die sogenannten ernsten Bibelforscher, so nannte man ja früher die Zeugen Jehovas. Sie schlagen ihre Bibel auf, sie lesen darin, aber sie sind blind für das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, dass sie in ihm ihr ganzes Heil haben. Das verstehen sie nicht, das begreifen sie nicht. Also muss der Auferstandene uns die Augen dafür öffnen, damit wir das auch recht verstehen, was die Heilige Schrift uns zu sagen hat. Die Pharisäer lasen die Heilige Schrift, das Alte Testament. Sie konnten das Alte Testament auswendig. Sie kannten es auswendig. Aber sie verwarfen den Messias, als er kam. Sie erkannten die Person des Herrn Jesus Christus nicht im Alten Testament. Und der Herr Jesus muss ihnen sagen, ihr forscht in der Schrift und sie ist es, die von mir redet. Sie waren blind dafür. Ihre Herzen brannten nicht, wenn sie das Alte Testament lasen und den Herrn Jesus vor sich hatten als den Messias. Da brannte ihr Herz nicht, wenn sie ihn hörten. Ihre Herzen blieben kalt und unberührt. So muss uns der Herr immer wieder das Herz öffnen. Als Josef zum Pharao gerufen wurde, der Pharao zwei Träume gehabt hatte, die Josef ihm nun auslegen sollte. Da sagt Josef zu ihm, auslegen ist Gottes Sache. Und dann ließ er sich die Träume erzählen und legte die Träume aus. Aber das schickte er voraus. Auslegen ist nicht meine Sache, sondern auslegen ist Gottes Sache. Und das wollen wir immer wieder bedenken, wenn wir die Heilige Schrift lesen, wenn wir uns innerlich vorbereiten auf die Wortverkündigung sonntags oder sonst in den Bibelstunden, wollen wir immer wieder das eine bedenken. Der Herr selbst muss uns die Schrift öffnen, sonst verstehen wir nichts, aber auch gar nichts. Oder wir verstehen die Schrift nicht recht. als er uns die Schrift öffnete. Er, der Auferstandene, er muss es tun. Auslegen ist seine Sache, die Sache des Heiligen Geistes. Und ich denke, da steckt doch auch ein großer Trost darin, ne? Es mag solche unter uns geben, die sagen, ja, ich bin eben nicht so gelehrt wie andere. Aber sie haben keinen Nachteil, wenn sie ihre Bibel aufschlagen, denen gegenüber, die studiert haben. Keinen Nachteil. Sie haben den auferstandenen Herrn als ihren Lehrer, der sie unterweist in dem, was die Heilige Schrift zu sagen hat. Sie dürfen arm und unwissend an die Heilige Schrift herangehen und dürfen wissen, der Herr Jesus Christus will mir nun und wird mir nun die Schrift öffnen und wird mir in der Heiligen Schrift seine Herrlichkeit offenbaren. Sie machen immer und immer wieder diese kostbaren Erfahrungen. Ist das nicht herrlich? Das ist also das Erste, was der Auferstandene seinen Jüngern hier bringt, das rechte Verständnis der Heiligen Schrift. Und ich sage es noch einmal, das war ihr großes Problem, dass sie die Heilige Schrift nicht recht verstanden. Sonst wären sie nicht so traurig gewesen, sonst hätten sie im Alten Testament gefunden, dass der Herr Jesus als der Messias durch das Kreuz zur Herrlichkeit eingehen müsse. Das Zweite, das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Da sehen wir die Jünger hinter verschlossenen Türen, voller Angst vor den Juden. Aus Furcht vor den Juden hatten sie sich eingeschlossen, innerlich zerrissen, völlig verunsichert. Wir denken auch an Maria Magdalena. Der Name Maria bedeutet unter anderem die Verunsicherte. Maria weinte, weil ihr der Lebenshalt genommen worden war. Der einzige Halt, den sie hatte hier in diesem Leben, das war der Herr Jesus Christus. Und er war nun nicht mehr da. Sie weinte. Sie war total verunsichert. So auch die Jünger hier. Sie wussten mit der Situation nichts anzufangen. Sie hatten keinen Frieden. Und da hinein kommt nun der Auferstandene Herr mit diesem wunderbaren Wort, Friede sei mit euch. Und diesen Frieden hat der Auferstandene Herr ihnen mitgebracht von Golgatha. Das ist der Friede mit Gott. Zunächst einmal die Versöhnung mit Gott durch das Blut Jesu, die Vergebung ihrer Sünden. Ich meine, denn das war die Hauptsache. Das war es, was sie in erster Linie brauchten. Nach ihrem schweren Versagen auch, wir denken besonders an Petrus. Und an ihn dachte auch der Herr ganz besonders. Und sagt es dem Petrus, er wird nochmal extra erwähnt, sagt es dem Petrus. Und da wusste der Petrus, meine Schuld ist vergeben. Meine Sünden sind vergeben. Der Herr ist mir nicht gram. Er liebt mich immer noch, unverändert. Das ist der Friede, den wir brauchen, den wir täglich brauchen, denn wir versagen täglich, ihr Lieben. Und da brauchen wir täglich den Zuspruch seiner Vergebung, der Reinigung von all unseren Sünden. Neulich machte mich unser Bruder Ansgar auf einen Müllsack aufmerksam. Der stand hier unterm Kreuz. Da sagte er zu mir, schau mal, wo der Müllsack steht. Und da wusste ich natürlich sofort, was er damit meinte. Der Müllsack stand unterm Kreuz. Und da gehört unser ganzer Müll hin. Der ganze Müll unserer Sünde, der ganze Schutt, der gehört unters Kreuz, ihr Lieben. Da gehört er hin, nirgendwo anders. Gehört auch nicht unter die Leute, sondern gehört unters Kreuz. Da hat der Herr Jesus all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Das feiern wir auch zu Ostern, wie wir es auch vorhin gehört haben im Gebet. Das feiern wir auch zu Ostern. Golgatha und die Auferstehung Jesu gehören unbedingt zusammen. Wäre der Herr Jesus nicht auferstanden von den Toten, so wären wir noch in unseren Sünden, sagt der Apostel Paulus. Gäbe es keine Vergebung. Wäre der Herr Jesus Christus nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben und hätte ein vollkommenes Heil für uns vollbracht, dann wäre er nicht von den Toten auferstanden, wäre er nicht vom Vater von den Toten auferweckt worden. Also Golgatha und die Auferstehung Jesu gehören zusammen. Das ist Trost im Leben und im Sterben. Wenn wir einmal so weit sein werden, die Zeit mag nicht mehr ferne sein, ihr Lieben, dass wir Gott begegnen, dass sich hier unsere Augen schließen, dann zu wissen, meine Sünden sind vergeben, mein ganzes gottloses Wesen, sowohl die offenbar sündigen Seiten als auch die scheinbar guten Seiten hat der Herr Jesus mit hineingenommen in seinen Tod. Und jetzt bringe ich ihm das Leben seines Sohnes, seine Gerechtigkeit, die ausreicht für mich. Das ist das Größte. Das ist das, was wir brauchen im Leben und im Sterben. Frieden mit Gott. Hast du diesen Frieden? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Weißt du, ob du mit Gott versöhnt bist? Ist das das Fundament deines Lebens? Kannst du darauf sterben? Und was daraus resultiert, ist dieser Friede, von dem Paulus sagt im Philipperbrief, dass er höher ist als alle Vernunft. Das ist der Friede des Herzens, der uns auch dann hält, festhält, wenn alle Umstände gegen einen solchen Frieden sprechen. Der Herr Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Welchen Frieden hat denn die Welt zu geben? Es ist immer ein Friede, der verwurzelt ist in günstigen äußeren Umständen. Ist Friede zwischen den Menschen, können wir Frieden haben im Herzen. Gibt es Krieg, haben wir keinen Frieden, auch im persönlichen Miteinander. Aber der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ist ein anderer Friede. Er ist unabhängig von den Verhältnissen, von den Umständen, in denen wir leben. Es ist der Friede, der unsere Herzen und Sinne bewahrt, so sagt der Apostel Paulus, der uns gefangen nimmt, der uns auch da erfüllen will, wo wir von unserer Vernunft her sagen müssten, wir können eigentlich jetzt keinen Frieden haben. Im Gegenteil, wir müssten voller Unruhe sein. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ich werde das nicht vergessen, wie ich einmal auf der Hohen Grete in der Nacht von Samstag bis zu Ostersonntag schwere innere Nöte hatte. Ich hatte eine ganz bestimmte Entscheidung zu treffen und das war für mich ein ganz, ganz großes Problem. Ich wusste nicht, welche Entscheidung ich treffen sollte. Es war Unruhe in meinem Herzen und dann las ich am Ostersonntag, dass der Herr Jesus zu seinen Jüngern kam und sagte, Friede sei mit euch. Dreimal wird uns das hier in diesem Abschnitt berichtet. Dreimal, Friede sei mit euch. Und dann konnte ich das in meinem Herzen fassen im Glauben. Und dann kehrte Friede ein. Dann hatte ich Ruhe. Und genau das ist es, was wir auch immer wieder brauchen, wenn unsere Herzen zerrissen sind, wenn wir unruhig sind im Blick auf unsere Zukunft, wenn Angst nach unserem Herzen greift, dann brauchen wir diesen Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und das Dritte, was der auferstandene Herr hier seinen Jüngern bringt, es ist die Freude an seiner Gegenwart. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Das ist es, was ich uns wünsche an diesem Tag, dass wir froh werden darüber, dass wir den Herrn sehen dürfen, im Glauben sehen dürfen, als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Er war selbst da. Das war das Entscheidende. seine Person. Pastor Busch erzählt aus seiner Kindheit, da gab es einen Onkel, wenn er sie besuchte, der Onkel die Familie besuchte, dann freuten sich die Kinder schon. Sie freuten sich weniger auf den Onkel, sie freuten sich vielmehr auf die Geschenke, die der Onkel immer wieder mitzubringen pflegte. Gut, wir wollen nicht sagen, dass der Onkel ihnen völlig egal gewesen ist, aber die Geschenke, das war's. Und so geht es uns auch manchmal, dass wir sagen müssen, es geht uns mehr um das, was der Herr Jesus uns bringt, an Geschenken, an Segensgaben, als um ihn selbst, um seine Person selbst. Und das war es hier in der Hauptsache doch auch, was die Jünger froh machte. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen, ihn selbst jetzt hatten. Und so wahr es ist, dass man die Schrift und die Person Jesu nicht auseinanderreißen darf, so wahr ist es auch, dass es im Evangelium und der biblischen Lehre letztlich immer wieder um eine Person geht, die wir besser kennenlernen dürfen. Und um eine ganz persönliche Beziehung zu ihm, zu einer Person. Das heißt, es geht nicht um einen Lehrsatz, sondern es geht um einen Lehrsatz, der uns hinweist auf eine Person, der gefüllt ist mit einer Person, nämlich mit unserem Herrn Jesus Christus. Gott möchte, dass wir beim Lesen der Bibel immer wieder eine Begegnung haben mit ihm selbst. Das ist es. Wir können sehr aktiv sein und wir können uns freuen über all das, was Gott uns schenkt, aber er selbst möchte uns das Entscheidende sein. Warum haben die Jünger ihn so schmerzlich vermisst? Weil er so ein wunderbares Wesen hatte. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus zusammen und lernten ihn kennen. Seine Liebe, seine große Liebe zu ihnen, die durchhielt bis zum Schluss. Er liebte sie bis ans Ende, so heißt es. Seine Geduld im Umgang mit ihnen, seine Sanftmut, sicherlich auch seine Konsequenz, aber gepaart mit dieser göttlichen Sanftmut, seine Demut, als er ihnen damals die Füße wusch, sein ganzes Wesen, seine Gnade für Sünder. Immer wieder durften sie beobachten, wie der Herr Jesus mit Sündern umging, mit Menschen, die man verachtete in der damaligen Gesellschaft, mit den Zöllnern, mit den Huren. Lauter Gnade und Barmherzigkeit. Und dieses Wesen unseres Herrn Jesus, das hatte sie immer wieder überwunden. Und das war so attraktiv, dieses wunderbare, herrliche Wesen des Herrn. Und nun, als sie ihn sahen, als den Auferstandenen, da war ihnen sofort klar, Jesus hat sie nicht verändert. Sonst wären sie nicht froh geworden. Denn sie hatten ein schlechtes Gewissen. Nun sahen sie ihn und wussten sofort, er hat uns vergeben. Es ist alles gut. Das heißt, der Auferstandene ist derselbe, der sie 3 Jahre hindurch begleitete und der dann am Kreuz für sie gestorben ist. Das ist derselbe. Er hat sich nicht verändert. Und es ist wahr, dass auch für uns der Herr Jesus Christus derselbe ist. Er geht an den Großen dieser Welt vorbei. Er kümmert sich nicht um sie, sondern er kümmert sich um elende Sünder, wie du es bist, wie ich es bin, um schwache Menschen. Und das kann uns wirklich froh machen, nicht nur an diesem Tag. Und dieses Wesen, diese Kraft der Liebe Jesu hat den Tod überwunden. Da erfüllt sich ein Wort aus dem Hohelied, wo es heißt, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Die Liebe ist stärker als der Tod. Was hat den Tod überwunden? Die Liebe. Die Sünde wurde überwunden durch die Liebe Gottes in Christus Jesus. Der Satan wurde überwunden durch das Offenbarwerden der Liebe Gottes zu uns Sündern in Christus. Es ist die Liebe, die stärker ist als der Tod. Und darum konnte der Tod ihn nicht halten. So lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil die Liebe stärker ist und stärker war als der Tod. Die Liebe, die unsere Sünde auf sich genommen hat, die Liebe, die dem Vater gegenüber gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, diese Liebe hat überwunden. Und so haben wir als solche, die zu Jesus gehören, die mit ihm verbunden sind, mit ihm, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen, im Grunde genommen schon den Tod, das Grab hinter uns. Wir leben jenseits des Grabes. Ist uns das eigentlich klar? Alles, was sich diesseits des Grabes befindet, ist dem Gericht Gottes verfallen, steht unter dem Vorzeichen der Vergänglichkeit. Nichts hat Bestand diesseits des Grabes. Was Bestand hat, liegt jenseits des Grabes, jenseits des Todes. Und das ist das Auferstehungsleben unseres Herrn Jesus. Und dieses Auferstehungsleben haben wir. Wir sind teilhaftig geworden, so sagt Petrus, seiner göttlichen Natur. Das ist eine herrliche Botschaft. Wir haben im Grunde genommen den Tod schon hinter uns. Auch wenn wir den leiblichen Tod, sei denn der Herr kommt vorher wieder, noch zu erdulden haben. Gegründet ist das alles in der geschichtlichen Tatsache der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten. Es gab in diesen Tagen einen Zeitungsartikel, da ging es um die Frage, ob es denn ein Leben nach dem Tode gibt. Und es ist erstaunlich, dass es hat sich bei einer Umfrage herausgestellt, ein Großteil hier in Deutschland, ein Großteil der Menschen hier in Deutschland davon überzeugt ist, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Ungefähr 70% derer, die man befragt hat, sind davon überzeugt, es gibt ein Leben nach dem Tode. Ist eigentlich erstaunlich, ja? Nur ungefähr 30% verneinen das. Aber wenn man sich dann diesen Artikel durchliest, dann sieht man, wie vage das alles ist. Das sind vage Hoffnungen, das sind Vermutungen, das sind Wünsche, das sind Wunschträume. So nach dem Motto, es ist nicht, was nicht sein darf. Es darf einfach nicht sein, dass es nach dem Tode nicht weitergeht und darum ist es wohl auch nicht so. Aber das ist doch keine Grundlage, das ist kein Fundament. Was wir brauchen, ist Gewissheit über ein Leben nach dem Tode. Und diese Gewissheit haben wir nur aufgrund der Tatsache, dass Jesus wahrhaftig, leiblich von den Toten auferstanden ist. Wie es uns die Zeugen in den Evangelien und auch in den Briefen dann berichtet haben. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist nicht ein Wunsch von uns, sondern ist eine geschichtliche Tatsache. Er ist auch nicht auferstanden in diesem Augenblick, da ich darüber gepredigt habe. Das ist liberale Theologie. Sondern wir predigen darüber, weil er tatsächlich, wahrhaftig, leiblich von den Toten auferstanden ist. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und deshalb haben wir eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, in der wir nicht enttäuscht werden. Keine Vermutungen, sondern Gewissheit. Aufgrund dessen, was die Heilige Schrift uns bezeugt. Und so leben wir jetzt schon jenseits des Grabes, jenseits des Todes. Als Todesüberwinder in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Ist das kein Grund zur Freude? Ich habe heute Morgen gedacht, das ist doch eine derartige Botschaft, da müsste doch das Herz wirklich höher schlagen, es sollte auch höher schlagen. Das ist eine gewaltige Botschaft. All die Wünsche der Menschen, all ihre Hoffnungen im Blick auf die Zukunft, all das, was sich der Mensch so ausdenkt und so erträumt, scheitert am Grabe, scheitert am Tode. Und wir wissen, der Tod ist überwunden. Durch die Macht, die sich in Christus, dem Auferstandenen, geoffenbart hat. Und so mag das auch über diesem Osterfest für uns alle stehen, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ich wünsche jedem unter uns, jedem Einzelnen unter uns, eine ganz neue, frische Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Dass wir uns nicht nur frohe Ostern wünschen, wie das so die Welt auch tut und was sie auch immer darunter versteht, sondern dass das für uns mit diesem herrlichen Inhalt der Auferstehung Jesu von den Toten erfüllt ist. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Amen.